Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Dr. Age Talk. Der Podcast rund ums Älterwerden mit dem Dr. Age, Vincenzo Paulino und Gästen.
Willkommen zu einer spannenden Diskussion über die Demenz. Ein Oberbegriff für mehr als 100 verschiedene Krankheiten, welche die Funktion vom Hirn betrifft. Mit dabei der Dr. Age, Vincenzo Paulino, Alma Casa Mitgründer der Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. Und der Michael Schmieder, Demenzexperte, Ethiker, Autor, Gründer vom Demenzzentrum Sonnweit in Wetzikon, seit bald 30 Jahren eines der führenden Demenzzentren von Europa.
Dr. Age Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch.
Angefangen gerade, Michael Schmieder, was hat Sie zum Demenzexperten gemacht? Ich habe sogar auch schon gelesen, zum Pionier in Sachen Demenz.
Das ist einfach. Die Menschen mit Demenz haben mich zu dem gemacht. Und das Heranschauen, das ist das, was mich eigentlich bewegt hat. Hochdeutsch, gell?
Nein. Völlig okay. So, ja. Gut. Was sie bewegt hat, sagen Sie, also es ist denn zur Mission oder da hat es einen Schlüsselmoment gegeben?
Also eine Mission, ich habe am Anfang das nicht wählen. Das war nicht geplant, dass ich jetzt mit Menschen mit Demenz arbeite, sondern ich habe eine Chance gekriegt, in eine Führungsfunktion zu gehen und aus dem heraus ist das eigentlich entstanden. Die Mission am Schluss ist, oder nicht am Schluss, aber was mich immer fasziniert hat, ist letztendlich diese unglaubliche Anarchie von Menschen mit Demenz. Dieses Leben ohne Regeln, nichts anerkennen. Und doch haben wir irgendwie eine tiefe Verbundenheit und wir haben eine Struktur gesehen. Und das finde ich immer so, wenn Menschen so richtig quer in der Gesellschaft stehen, das finde ich halt schon noch faszinierend.
Eben, das hat Sie fasziniert. Und wenn man zum Pionier wird, macht man etwas Bahnbrechendes. Was hat Sie denn an der Situation vielleicht, wie soll ich sagen, gestört, dass Sie gedacht haben, da könnten wir noch etwas, oder da müssen wir etwas anders machen?
Ich habe rasch gesehen, dass je mehr Kompetenz man den Menschen gibt, und zwar das ist ja nicht immer eine bewusste Kompetenz, aber je mehr man sie machen lässt, je mehr dass man sich auf sie einstellt, je mehr man akzeptiert, dass diese Verwirrtheit existiert, umso besser können sie leben und umso besser kann die Umgebung auch leben. Also die ganzen Strukturen, die ich geschaffen habe, von Architektur, von Konzept, vom Wohnen, wie man wohnt, das hat alles das Ziel gehabt, dass Menschen mit Demenz gut leben können. Und das hat funktioniert.
Können Sie uns ein Beispiel bringen von Situationen, wo es eben nicht funktioniert hat, wo Sie gesehen haben, da läuft etwas extrem falsch in der Gesellschaft im Umgang mit demenzerkrankten Menschen?
Man muss sich das vorstellen, wenn jemand zuhause lebt, ist vielleicht 70, hat eine demenzielle Erkrankung, ist die Ehefrau ist vielleicht auch schon in dem Alter. Und jetzt weiß er nicht mehr, wo die Heim ist. Er weiß nicht mehr, manchmal auch gar nicht mehr, wer er selber ist. Aber der will jetzt immer arbeiten. Der will jeden Abend arbeiten. Der will jede Nacht arbeiten. Und er hängt dauernd an der Tür, will raus. Und dann in einer Zweizimmerwohnung, dann ist das relativ schwierig, das zu anerkennen und auch jemanden lassen. Und das läuft dann irgendwann auf Aggression raus. Das ist Stress, das macht den Gesunden kaputt. Und wenn man diesen Menschen Möglichkeiten gibt, dass sie sich frei bewegen und wenn man noch mit der frei bewegen können, dass sie rumlaufen können und wenn man noch mit der richtigen Kommunikation mit ihnen unterwegs ist, dann hat man eine große Chance, dass man das reduziert. Also es nutzt nichts, wenn die Frau ihrem Mann sagt, du bist doch schon 70, musst doch nicht mehr arbeiten, der Bauernhof ist doch schon längst verkauft. Das nutzt dem Mann nichts. Seine Wirklichkeit ist ganz eine andere, nämlich ich habe einen Bauernhof, ich muss heim, ich muss zu diesen Kühen schauen, weil für einen Landwirt ist das am schlimmsten, wenn er die Kühe nicht melken kann.
Aber habe ich das richtig verstanden? Es läuft auf die Aggression raus vom Partner.
Ja, natürlich. Also von beiden.
Ja, selber, ja. Wenn man demenz erkrankt ist, wird man, wie soll ich sagen, wie kann man dem sagen, nicht aggressiv, sondern auch einfach extremst einsam und depressiv.
Also depressiv nicht unbedingt, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, die Aggression hat viel damit zu tun, welche Umgebung stelle ich dem Menschen zur Verfügung, dass er leben kann. Und wenn er eine natürliche Umgebung hat, die er nicht versteht, wenn die Tür dauernd abgeschlossen ist, ob das im Heim ist oder egal wo, dann macht uns das aggressiv. Das hat mit der Demenz nichts zu tun. Sondern es hat auch mit etwas zu tun, dass ich etwas will. Und irgendjemand stellt sich da mir im Weg. Ob das eben über eine Tür ist oder über irgendwas. Und wenn ich das nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, dann will ich doch normal, dass ich sage, jetzt will ich da raus und dass ich alles unternehme, dass ich raus kann.
Also ich erinnere mich gut an das erste Mal, als ich in der Sonnweit war und Michael Schmieder kennengelernt habe. Wir waren damit einer Delegation der Stadt Schlieren, die sich informieren wollte über dieses neue Konzept. Und ich war damals eigentlich beeindruckt von dem Humanismus, der dort herrscht, also dieses Annehmen des Anderen, man könnte auch sagen, eine christliche Haltung, nicht wahr? Und was mich immer frappiert, ist, dass viele unserer Heime und auch sogenannter Demenzstationen, die wir im Lande sehen, sich so weit vom Humanismus eigentlich entfernt haben. Und ich vertrete die These häufig, dass das daran liegt, dass wir das Spitalparadigma haben in der Langzeitpflege. Also die Leute denken, ein Pflegeheim, ja, das ist wie ein kleines Spital. Da hat es Stationen und da hat es ein großes Stationszimmer mit einem Glaskasten, wo man die Bewohner beobachten kann und dann hat man das alles im Griff. Und als ich in die Sonnweit kam, habe ich einen ganz anderen Groove gespürt. Und hat dich das damals auch motiviert, eben zurück zum Humanismus oder wie könnte man das sagen?
Ich glaube, zutiefst bin ich immer Humanist gewesen. Und diese Faszination von denen, wo davon ausgeht, dass Menschen nur noch da sind, in Anführungszeichen nur noch da, und zwar oft für uns scheinbar ja sinnlos. Also die ganze Diskussion um auch jetzt mit Corona, aber auch um die Frage um assistierter Suizid, dahinter steht für mich immer der gleiche Spruch: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und wer nicht isst, der stirbt. Also wer nichts mehr wert ist, der soll gefälligst sich von dieser Welt verabschieden.
Das ist ja eigentlich unmenschlich.
Das ist grauenhaft. Mhm. Aber das ist eine Diskussion, die wir ja letztendlich führen. Ja, das ist ja sowieso nicht mehr gut zu sagen, wir haben ja keinen Kontakt mit Mutter, er kennt mich ja nicht mehr eigentlich. Man muss sich bei Corona vorstellen, wenn wir die Todesfälle gehabt hätten, bei Kindern, was wir bei alten Menschen gehabt haben, wie eine Gesellschaft völlig anders, aber wirklich völlig anders auf die Thematik reagiert hat. Also wenn Corona so schwer die Schwere bei den Kindern ausgelöst hätte und nicht bei den alten Menschen. Und das zeigt für mich eben schon, dass mit unterschiedlichen Maß gemessen wird. Und dieser humanistische Ansatz, ja, das ist einer, dass man sagt, der Mensch akzeptiere, wie er ist in dem Moment. Und ich glaube, das haben wir auch mit dem Personal, das haben wir gut hingebracht. Und es war ja im ersten Leitbild, war das ja, wir nehmen Verwirrtheit. Die Verwirrtheit ist subjektiv, aber wir nehmen sie als seine Realität wahr.
Ja, das ist ganz entscheidend. Also die Mitarbeitenden, die geschult werden müssen, sich in die Schuhe des anderen zu stellen, sagen, ich bin nicht dazu da, dir ständig zu erklären, dass du Unrecht hast, weil eben, du musst ja nicht mehr arbeiten, du bist jetzt hier, komm zurück in die Realität, sondern wie kann ich diesen Tanz, sage ich manchmal, den Tanz mit dem anderen eingehen, aber ich muss ja auch seinem Rhythmus ein wenig folgen und erst dann kann ich ihn vielleicht dann in eine gute Art beeinflussen, dass es ihm wieder besser geht. Und das habe ich auch es gibt ja auch eine Schulungseinrichtung von der Sonnweit. Wie hat sich die eigentlich, ist das auch der Grund gewesen, die Mitarbeiter zu schulen oder hattest du damals schon gedacht, ich will das eigentlich noch weiter treiben in die Welt hinein?
Also das war ja ganz ein Zufall, dass die Andrea Mühleck, die Leiterin, damals einer Wohngruppe gesagt hat, du, mir ist langweilig. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn Lust? Und dann hat sie gesagt, ja, Schulen, das ist schon noch was. Und dann haben wir eben diesen Schulungsbereich gegründet, weil wir viele Anfragen hatten für Schulungen und für Führungen. Ja, das hat sich durchgedrückt. Und meine Idee war eigentlich auch bis noch vor einem Jahr, diese ganze Schulungsgeschichte zu internationalisieren. Aber da habe ich jetzt mich einfach distanziert, das habe ich keine Zeit mehr für das.
Und ich finde es spannend, was Sie sagen, Vincenzo Paulino, der Humanismus, das A und das O, wo das sagt, aber es sei eben nicht mehr so. Warum ist denn das ausserhalb von der Sonnenweide einfach nicht das A und das O, der Humanismus?
Erstens mal ist er immer bedroht, der war bedroht, auch jeden Tag in der Sonnenweide. Das gehört dazu, dass der Mensch, der begleitet, nicht unbedingt diese Arbeit machen will, weil häufig ist das halt auch sehr schwierig. Und die ganze Thematik, die wir heute haben mit der Pflege, eigentlich verlangt Pflege heute keinen humanistischen Ansatz mehr, sondern fachliche Fähigkeiten, technische Fähigkeiten. Und das führt natürlich zum Minderwert von Menschen, die nur, in Anführungszeichen, nur betreuen. Ja. Betreuungsarbeit oder diese Betreuungsarbeit und Pflege, die ist nichts mehr wert. Und die wird auch nicht qualifiziert. Das muss man auch sehen. Das ist ja, wir haben eine Pflegeausbildung, da geht es um Konzept, da geht es um Analyse. Aber es geht gar nicht um Beziehung. Und wenn ich nicht Beziehung als Grundlage nehme von allem, was ich mache mit Menschen mit Demenz, dann kann ich nicht mit diesen Menschen arbeiten.
Also Liliane Juchli ist ja ist kürzlich verstorben, eine der Pionierinnen der Pflege in der Schweiz, Pflegewissenschaft, hat das große Buch geschrieben, das fast alle Pflegeschüler je gelesen haben, ich auch, jedenfalls Auszüge, weil das ist sehr dick. Die hat in der Widmung geschrieben, Pflege ist ein Beziehungsprozess. Mhm. Punkt. Das ist Juchli. Das sagt die seit 60, 70 Jahren. Und jeder, der wirklich Pflege versteht als das, was sie ist, der hat das im Kopf. Aber eine Frage noch, wie siehst du das? Wir haben ja in den Heimen in der Schweiz ganz viel engagierte Leute, die tolle Arbeit machen und versuchen zu machen, manchmal mit schwierigen Rahmenbedingungen. Also die Architektur ist eben wie ein kleines Spital oder wie ein großes Spital sogar. Wir bauen ja heute noch Pflegezentren mit 160 Patienten, sage ich jetzt mal. Und die versuchen dort human zu sein, aber müssen sich gegen jenste Rahmenbedingungen wehren. Warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass die Trägerschaften zum Teil auch einfach nicht geschult sind in dem und dann sagen sie, ja, wir brauchen 150 Plätze jetzt neu, oder? Ja, kommt ein Architekt, sagt, ja, ich weiß, wie das geht, ich mache ein Pflegeheim für Sie, kein Problem. Und wie hast du dich denn damals gewehrt wir reden jetzt von den späten 80er Jahren, nicht wahr? Wie hast du das geschafft, dass die Sonnenweide zu dem wurde, was sie ist?
Erstens mal haben wir nie ein Gesamtkonzept, sondern wir haben immer aus den Fehlern gelernt und dann weiterentwickelt. Das war die Sonnenweide, als ich das übernommen habe, hatten die 60 Plätze. Am Schluss hatten wir ja auch 167 Plätze. Also es ist eine große...
Aber anders strukturiert als die meisten.
Ja. Ich hatte einen Eigentümer, der hatte eine andere Idee. Der hat sich eigentlich um das, was ich mache, hat er sich insofern gekümmert, dass ich ihm gesagt habe, was ich mache. Aber er hat immer gesagt, ich verstehe da nichts davon, also mach. Und natürlich waren das ja auch zum Teil nicht immer die besten Entscheide. Aber am Schluss hat sich immer etwas durchgesetzt.
Also du hattest den fachlichen Lead.
Ja.
Und für die Immobilie, sage ich jetzt mal, es ist ein privates Unternehmen gewesen. Mhm. Ihr hattet auch Gestaltungsfreiraum. Ihr musstet nicht einer Gemeindeversammlung Rechenschaft ablegen, die fachlich ja gar nicht rauskommt, aber trotzdem Macht hat und bestimmen kann. Also da sehe ich den eigentlich wie als der private Sektor, der auch Innovationen kann fördern. Also,
unter Staatsägide hätte es die Sonnenweide nie gegeben. Da bin ich sicher, da wären zu viele Einschränkungen, da hätte es zu viele Leute, die mitreden. Es will ja dann jeder noch nachher seiner Ehefrau erklären aus der Kommission, dass diese Türe so ist, weil er jetzt da Einfluss genommen hat in der Baukommission. Das erlebe ich übrigens jetzt genau gleich. Ich bin ja noch als Berater tätig, aber es interessiert eigentlich kaum jemand, wie man das machen soll. Also ich werde vielleicht dazu genommen, wenn ganz vieles schon fertig ist, überhaupt nicht in der Entwicklung. Mhm. Und dann geht es darum, wie ist eine Materialisierung vom Fußboden vielleicht noch. Und wenn ich dann sage, Holz würde ich nicht unbedingt machen, dann sagt der Architekt, auf Holz kann ich nicht verzichten. Also an der Fachexpertise sind wenig interessiert.
Wir haben es vorher von vom Pflegeberuf, und seit der Corona-Krise wissen wir, da fehlen ein paar im Pflegeberuf in der Branche, irgendwie über 10'000 Pflegerinnen und Pfleger. Jetzt, wenn man es umkehren möchte und kann sagen, in der Sonnweite, was können die Pfleger oder was haben Sie von demenzkranken Patienten schon können lernen?
Mein Leben, wie man lebt. Und dass es immer auf ganz basale Beziehung kommt. Es geht immer um Beziehung, das haben wir vorhin schon gesagt. Und dass die Dinge, die mir heute wichtig sind, dass das Moment gibt, wo mir das alles nichts mehr bedeutet. Ob ich Geld habe, ob ich Reichtum habe, ob ich 5 Kinder habe oder nichts, es gibt einen Moment, wo ich dann irgendwann muss sagen, ich weiß es nicht mehr. Was ist es da noch wert?
Kann man also zusammenfassend sagen, von einem Demenzerkrankten können Sie oder haben Sie daraus gelernt, im Jetzt zu leben?
Ja, also ich versuche es im Jetzt zu leben. Also das gelernt habe ich, dass man soll, aber das funktioniert nicht so einfach.
Ja, ich muss aber sagen, wir sind jetzt zu dritt im Studio. Und wenn wir alle drei über 90 werden, dann ist die Chance, dass einer von uns, also ein Drittel von den über 90-Jährigen, sind mehr oder weniger verwirrt. Also zwei von uns hier im Studio werden wahrscheinlich nicht verwirrt sein, wenn sie sterben. Also es ist eine gute Nachricht. Und auch, dass wir doch gute Chancen haben, über 90, über 95 Jahre alt zu werden, das ist ja eigentlich wunderbar. Und die Tatsache, dass aber immer mehr Menschen hat, mit einer Verwirrung, mit einer Demenz leben, versuchen sich durchzuschlagen, auch mit diesen Einschränkungen und immer wieder Mechanismen suchen, wie kann ich das packen, wie kann ich meine Würde behalten. Das ist ja die Aufgabe der Gesellschaft, der alternden Gesellschaft, für diese Menschen, eben das Drittel über 90-Jährige zum Beispiel, Orte zu schaffen, wenn sie nicht mehr zu Hause sein können. Das ist unsere Aufgabe, humanistisch geprägte Orte zu schaffen und wegzukommen, und da bist du eben der Pionier, wegzukommen von diesem Paradigma des Spitals.
Wenn ich jetzt aber zu dem Drittel würde gehören, könnte ich mir die Sonnweite leisten, habe ich mir dann überlegt.
So, grundsätzlich ist haben wir im Kanton Zürich haben wir eine Situation, dass jemand, der nichts hat, kein Geld hat, kann sich im Kanton Zürich immer noch alles leisten, weil der Staat mit Ergänzungsleistungen so weit unterstützt, dass das funktioniert.
Also er kann nicht in eine teure Residenz, aber er kann in eine gute Einrichtung, von denen es einige gibt. Aber es gibt auch viel anderes. Und natürlich, der Staat zahlt nicht für eine Residenz für 15.000, 20.000 Franken im Monat, aber er zahlt für das, wo wir, ich sage jetzt mal, wir beide als Vertreter des privaten Sektors, wir können mit dem gleichen Geld, können wir eigentlich ganz eine andere Suppe kochen als viele Öffentlich-Rechtliche. Und ich will das jetzt nicht kleinreden, weil es gibt auch im öffentlich-rechtlichen Bereich ganz tolle Ansätze und ich weiß das, aber es ist schwieriger. Ich habe selber auch öffentlich-rechtlich gearbeitet und ich denke, wir können aber, wenn wir kluge Dinge tun, fortschrittlich sind, innovativ sind, und ich glaube, das dürfen wir dir jetzt auch sicher zugute halten, dass wir da etwas Gutes bieten können zu einem vertretbaren Preis.
Es gibt wegen Preis und wegen Kosten sogar einen Podcast beim Dr. H, wo wir auch darüber diskutiert haben, was es alles kostet und wo einem allenfalls geholfen wird.
Ja, das war der Podcast im Ende September, am letzten Sonntag im September 2021.
Kann man nachhören.
Ist sehr aufschlussreich für diejenigen, die auf jeden Fall die im Kanton Zürich leben.
Zwei Dinge. Ich habe über Jahre meine Schwiegermutter begleitet mit einer Demenz. Und am Schluss starb sie ja dann auch in der Pflegeoase in der Sonnweit. Ich habe darüber auch einen kleinen Bericht gemacht auf www.alzheimer.ch, das ist ja die Webseite, die ich betrieb. Und die hat eigentlich kein Geld gehabt. Und die hat das problemlos, ist das finanziert worden, das kam von der Gemeinde Frätigen, und die haben das problemlos, hat die Ergänzungsleistungen das finanziert. Also das ist so der eine Gedanke. Der andere ist, wieso machen wir eigentlich immer alles nur noch am Geld fest? Also warum ist nicht der Ansatz, wir brauchen humane Institutionen mit humanem Personal, mit Menschen, die das gern machen, und dann diskutieren wir über das Geld. Wir machen bei der Spitzenmedizin, machen wir das übrigens. Ja? Da wird nicht gefragt, was kostet, wird einfach mal gemacht. Wir haben jetzt im Corona, man muss sich doch vorstellen, was neue Apparate angeschafft worden sind, was da in Reserve gelegt worden ist. Aber es wird doch nie darüber diskutiert, ob jetzt der Pflegeheimplatz 5 Franken mehr kostet am Tag. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich dagegen wehre, dass man alles nur noch unter dem Aspekt möglichst billig, möglichst günstig und möglichst gut und möglichst schnell. Und das funktioniert nicht.
Ja, das möglichst gut geht dann noch unter,
ja.
Weil man nicht weiß, was gut eigentlich ist.
Michael Schmieder, Gründer vom Demenzzentrum Sonnweit in Wetzikon. 2015 die Leitung abgegeben. Trotzdem die Frage jetzt im 2021. In welche Richtung geht es mit der Sonnweit?
Das hat einen Wechsel in der Leitung und da will ich jetzt keine Stellung nehmen dazu.
Wie, also auch in Sachen Entwicklung?
Es wird anders. Natürlich, wenn so Institutionen sind, von Menschen abhängig, von einzelnen Menschen, die da Entwicklungen in Gang setzen. Und wenn halt jemand nachher kommt, dann gibt es andere Entwicklungen. Das wird beim Vincenzo mal nicht anders sein.
Das ist immer die Aufgabe als Gründer, als Spiritus Rector, wenn man so will. Mhm. Wie macht man es, dass die Werte, die, sagen wir mal, Konzepte, das, was man alles sich ausgedacht hat, dass man das kann so verpacken und verfestigen, dass die nachfolgende Generation, wenn man so will, also ich bin jetzt 56 und ich habe noch 10 Jahre, sage ich mal, mache ich das sehr gerne, vielleicht sogar noch länger, je nachdem. Wie kann man das so verbündeln und verankern in der ganzen Struktur? Aber es ist ganz klar, das hängt auch hier bei Radio 1. Wir haben Roger Schawinski, wo immer noch den Schalthebel in der Hand hat und wo das vielleicht auch seinen Grund hat. Aber ich denke, wir haben dennoch als Organisationen im Privatsektor, können wir Impulse setzen. Und das hast du, Michael Schmieder, wirklich getan, über 30 Jahre Menschen inspiriert, beflügelt. Die sind schauen gekommen, die haben dir zugehört, die haben das wahrgenommen, wie das ist, diese Lebendigkeit, diese humanistische Tradition, die du da weiterführst. Und ich denke, dass die Sonnweit weiterleben wird in ganz vielen, vielen Köpfen. Und Alma Casa zum Beispiel ist jetzt auch mitgeprägt. Ich war ja schließlich auch dort schon mehrfach. Aber wir haben noch andere Quellen auch, die uns speisen. Aber ich glaube, die Sonnweit lebt in der einen oder anderen Form ganz sicher weiter. Und zwar nicht nur an dem Ort, wo sie jetzt gerade steht, sondern an ganz, ganz vielen Orten. Aber eine Frage möchte ich noch stellen, nämlich: Es gab einen sehr schönen Artikel mal im Deutschen Spiegel über die Sonnweit. Wie hast du das geschafft, dass du in den Deutschen Spiegel gekommen bist?
Das ist ganz einfach. Ich habe dort zwei Dinge geschrieben. Ich habe diesen Brief an Alois Alzheimer geschrieben, diese Satire. Den habe ich ja auch in dem Buch jetzt, in meinem Buch drin, Dement aber nicht bescheuert. Da ist ja dieser Brief drin.
Ein sehr empfehlenswertes Buch übrigens, Dement aber nicht bescheuert.
Und diesen Artikel habe ich zusammen noch mit ein paar Thesen habe ich an eine Spiegelredakteurin geschickt, die hat mal was über die Sonnweit gemacht, und zwar über Spiegelwissen. Und dann kam sie und denen hat das einfach gepasst. Und dann kam diese Anfrage, ob ich ein Interview gebe dazu. Also es war eigentlich so. Dann habe ich gesagt, ja, wie komme ich dazu? Und dann sagt sie, ja, du hast ja auch was gemacht dafür, also dann bringen wir jetzt das. War aber dann natürlich, ist das ein langer Prozess, aber das war wirklich eine tolle Sache.
Und was hat das bewirkt, dieser Artikel?
Erstens mal ist das überall heute der Titel. Also für vieles ist das heute ein Titel, viele Vorträge sind da. Und natürlich, das ist wie der Ritterschlag. Wenn im Spiegel ein Interview kommt mit einem, das ist ein Ritterschlag. Da kann man nichts mehr dagegen setzen. Und das habe ich, ich habe das auch genossen.
Ja. Michael Schmieder, stellt die Frage jetzt vielleicht offen, was muss in der Gesellschaft passieren im Umgang mit Demenz?
Anerkennen, dass es nicht für Menschen mit Demenz ist, sondern mit Menschen mit Demenz, dass man sie einbezieht. Da gibt es ein wunderbares Projekt in Wien, ProMenz heißt das. Womens Wien, wo wirklich ganz eng mit der Kranken selber in Kontakt ist und nicht für sie schafft, sondern wirklich mit ihnen zusammen. Dann wird es im Rahmen von, Fachausdruck heisst, personenzentrierten Dienstleistungen, dass man nicht mehr fragt, was brauchen Menschen mit Demenz, sondern was braucht der Herr Meier, der Herr Müller, und vielleicht hat der Herr Meier eine Demenz und der Herr Müller nicht. Also was braucht der Mensch in sich allein, und dann wird sich da die ganze Quartierarbeit wird sich da drum aufbauen. Und dann natürlich eben auch stationäre Pflege, also Cura Viva hat er eigentlich vorgespurt, also der Schweizer Heimverband. Wir haben da immer ein Konzept entwickelt über, so, über die personenzentrierte Dienstleistung, und ich glaube, das ist der Weg, der kommt. Der andere ist, wer soll es machen? Und da sehe ich natürlich in der ganzen Pflegeausbildung, was im Moment geht, da habe ich nicht viel Hoffnung, dass das irgendwie auf eine gute Art läuft. Da sind wir nicht ganz einig. Aber erstens mal haben wir früher schon immer Leute gehabt, die den Beruf verlassen haben. Also das ist ja gar kein neues Phänomen. Zweitens mal haben wir natürlich heute zu viele Spezialisten. Und trotzdem sind es viel zu wenig. Also wenn ich die Pflege und die Betreuung auch im ambulanten Bereich nur noch für die Spezialisten will, dann komme ich nicht, kriege ich keine Leistung, weil es hat zu wenig. Und von daher braucht es vielleicht auch neue Gedanken, die man auch, also ich habe schon ein paar Ideen, wie man sowas könnte machen. Man müsste zum Beispiel die dreijährige Lehrfrage in eine vierjährige machen, und die können dann auch Verantwortung übernehmen. Aber heute heisst, wenn du die dreijährige Lehre hast, da bist du nichts. Ich meine, wir beide haben eine dreijährige Pflegeausbildung, wir können heute nicht mehr auf dem Gebiet so arbeiten, wie wir das machen.
Ja. Lieber Michael, ich darf ja, oder ich will eigentlich nicht für Alma Casa hier Reklame machen, aber ich muss sagen, bei uns sind eben die Dreijährigen sehr die Leistungsträger. Die gestalten, die sind bei uns die Alltagsmanager und Gestalter, die sind voll, das sind die wichtigsten. Und die sogenannte Tertiärniveau, HF, die haben bei uns ganz spezifische Aufgaben, weil von denen gibt es wenige, da hat Michael Schmieder vollkommen recht. Und wir müssen die, und jetzt mache ich wirklich einen berufspolitischen Exkurs, die müssen wir für das einsetzen, für was sie wirklich gebraucht werden, nämlich die Steuerung, sagt man so in unserem Sprachgebrauch, die Steuerung des Pflegeprozesses. Und diese Berufsrollen gut einzusetzen, das ist auch einer der Markenzeichen von jetzt uns, was wir tun, weil wir glauben, es braucht eben im Umgang mit den Menschen braucht es die Leute mit dem Herz am rechten Fleck, und das ist nicht von einer Ausbildung zwingend abhängig. Bei uns wird ja gekocht jeden Tag, dort ist immer eine Person, die das mit Freude und Elan und mit viel Herz macht, die mit diese Mikrokommunikation täglich macht, und die Diplomierten, die Pflegefachmenschen, die sind für was anderes da. Die kommunizieren mit dem Arzt, mit dem Psychiater, mit was es eben braucht, mit den Angehörigen. Die sind aber nicht täglich mit dem Bewohner dort am Alltag gestalten. Das machen andere viel besser. Und da gebe ich dir vollkommen recht. In der demografischen, wo wir stehen drin demografisch, müssen wir schauen, dass die Hochqualifizierten nur das tun, wofür sie wirklich eigentlich da sind.
Also mein Schlagwort heißt ja, die Politik läuft im Moment darauf raus, dass man sagt, die Dummen ans Bett und die Gescheiten ins Büro. Und das ist die Frage, ob man das will. Weil alle die, wo eine höhere Ausbildung haben, die wollen nicht mehr am Wochenende arbeiten, die wollen nicht mehr nachts arbeiten. Menschen sind Tag und Nacht krank. Menschen brauchen immer Beziehung. Und da glaube ich, da muss man politisch schon ein bisschen was dagegen machen.
Genau, und ich glaube, wir brauchen überhaupt keine Dummen. Wir brauchen die emotional Intelligenten und wir brauchen die kognitiv Intelligenten bei uns in unseren Einrichtungen, damit es der Bewohner gut hat.
Da wären wir wieder beim Humanismus. Aber jetzt gleich mit im Blick in die Zukunft. Wird Demenz, wenn ich jetzt eine Demenzexpertin im Studio habe, wird Demenz mit dem digitalen Zeitalter zunehmen?
Michael Schmidt? Nein, also nicht wegen der Digitalisierung.
Ich habe immer Angst gehabt, dass wenn ich mir alles notiere auf meinen Kalender, muss ich nicht mehr dran denken. Und da werde ich irgendwann mal an einer digitalen Demenz leiden.
Das glaube ich nicht. Also ich sage mal, der Mensch an sich ist ja mit der Informationsflut überfordert. Und mit allem, was passiert. Ob man dann das Hirn irgendwann sagt, ich stelle jetzt mal meine Funktionen ein, das glaube ich, ich glaube das nicht. Und das andere ist das Hauptproblem. Und von einer Demenz ist so ein Alter. Wir sind, gerade die Woche gehört, 1890 oder wenn, sind wir, was du hast, nicht das Alter 40. Ja? Also das Hirn ist einfach nicht gemacht für 90 Jahre.
Momol. Das glaube ich jetzt schon. Es gibt eine ganze Reihe ganz toller 90er. Ich habe Nancy Pelosi, die gerade den Kongress dort versucht zusammenzubringen. Die ist auch bald 90, die macht das Ganze. Chuck Grassley auch, der wird jetzt nochmal aufgestellt für den Senat für 6 Jahre. Nicht, dass ich das unbedingt gut finde, aber ich glaube, unser Hirn vermag viel zu leisten, auch im hohen Alter. Aber klar, die Gefahr, nimmt zu einer demenziellen Entwicklung. Und vielleicht noch zur Digitalisierung. Ich glaube, das Problem ist, dass Facebook und die Glückshormone, die ausgeschüttet werden beim Benutzen dieser Oberfläche, weil man Likes bekommt, das macht immer einen kleinen Dopaminschuss ins Hirn, oder? Und von dem kann man also abhängig werden. Und es kann dann eher sein, dass man Entzugserscheinungen hat, wenn man dann mal vielleicht die Digitalisierung nicht mehr genießen kann.
Wie ist denn in Sachen Forschung? Gibt es irgendwann oder hat man irgendwann mal die Hoffnung, dass es das Medikament gibt gegen die und die Demenz oder die und die Art oder Unterart von der Demenz?
Es ist ja, ich glaube nicht, dass ich das noch erlebe. Gleichzeitig ist es ja heute die Terminologie ist ja so, wir führen ja wie einen Krieg gegen die Demenz. Und das ist ja eigentlich einmal etwas, wo man muss bewusst machen und sagen, das ist doch kein Krieg, wir haben einen Zustand. Ja? Und da hat jetzt gerade, ich mache jetzt auch wieder Werbung für Alzheimer CH, Petra Rösler aus Wien hat einen wunderbaren Artikel geschrieben über die Sprache im Umgang mit Menschen mit Demenz, wo sie sagt, wieso wird das so kriegerisch abgehandelt. Und das, glaube ich, wir müssen anerkennen, dass es Zustände gibt im menschlichen Dasein, die nicht dem entspricht, was Norm ist. Und dann sehen wir, und das ist ja jetzt kein abstruser Abnorm jetzt, wie jemand, wo irgendwelche sadistische Dinge auslebt oder weiß der Teufel was, sondern es ist eine Einschränkung von der kognitiven Leistung. Und ich glaube eben, wenn das Bewusstsein weggeht, dann wird das Unbewusste viel wichtiger. Und ich mag mich immer wieder erinnern, eine alte Frau kam in mein Büro, ich saß mit dem Rücken zur Tür, ungefähr so wie jetzt, und ich war in einer Scheidungssituation, ich war wirklich ganz schwierig, und die kommt innen in den Raum, die hat monatelang nichts mehr geredet, die legt mir die Hände auf die Schulter und sagt, es wird doch alles wieder gut. Und da glaube ich einfach, die haben einen anderen Zugang zu vielleicht zum Spirituellen. Und nicht alle, aber Einzelne haben, und sie haben ja erwartet, sie sind echt, sie können nicht blöffen, sie können sich nicht verstellen, sie können nicht lügen, sie sind einfach echt. Und wir haben eigentlich nie den Mensch so echt wie mit einer Demenz.
Ich hätte noch fast eine Schlussfrage. Was ist ein Mensch für Sie ohne Erinnerung? Ist das so die Antwort, die Sie jetzt gerade gegeben haben? Er ist einfach echt.
Ja, er ist echt.
Ja. Vielleicht liegt jetzt noch die direkte Frage an Sie. Haben Sie selber in dem Fall auch keine Angst vor der Demenz?
Wohl. Ich will es nicht kriegen. Ich denke immer, der Weg, bis man den Schritt gemacht hat, wo man einem nicht mehr bewusst ist, der ist schwierig. Also das auch für die Familie, für alle, aber für einen selber am allermeisten. Ich will die Kranken auch nicht. Ja, also ich will das auch nicht heroisieren. Aber es gibt eine Schwelle, und wenn man über die drüber ist, dann wird das Leben sorgloser.
Ich würde dir 100% zustimmen. Es ist sicherlich nicht das, was man sich für sich wünscht. Wir alle wünschen uns, dass wir mit 95 auf dem Tennisplatz umfallen und tot sind, fit bis zum Schluss. Die Realität kann eine andere sein. Und ich wünsche mir für mich selber, und das ist ein Teil meiner Motivation, warum ich arbeite in dem Bereich, ich wünsche mich für mich selber, dass wenn es einen Moment gibt, wo ich nicht mehr daheim sein kann, wo wie auch immer, dass ich dann an einen Ort komme, an dem ich getragen bin, wo es gut ist, wo die Emotionalität stimmt. Denn es ist ganz richtig, Michael Schmieder, die Kognition nimmt ab, aber die Emotionalität bleibt. Und genau diese Emotionalität, die möchte ich auf eine gute Art spüren, wenn ich einmal selber dement werden sollte. Wünschen tue ich es mir trotzdem nicht.
Finde ich ein gutes Schlusswort. Vom Dr. H., Vincenzo Paolino, und unserem Gast Michael Schwieder, Demenzexperte, Pfleger, Ethiker, Autor, Gründer vom Demenzzentrum Sonnweit in Wetzigen. Seit eben bald 30 Jahren eines der führenden Demenzzentren von Europa. Ich danke für das doch interessante Gespräch über Demenz.
Dr. H. Talk, unterstützt von Alma Casa, Wohngruppe mit Betreuung und Pflege rund um die Uhr. almacasa.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.